ARD.
Ich fühlte mich null mitgenommen, null angerührt.
Ich habe mich auch gefragt, was will dieses Buch eigentlich sein?
Diese Schnacks. Also ein richtig schönes Amüsement, ein bisschen Romantik, ein Schurke ist auch dabei.
Ich bin mal an der Orgel in der Kirche eingeschlafen.
What?
Ja, während der Predigt.
Das Einschlafen fängt echt schon eine Stunde vorm Zu-Bett-Gehen an. Und wenn man da irgendeine Routine hat, die beruhigend ist, dann ist es die beste Vorbereitung, die man haben kann.
Ich wache manchmal nachts auf und dann bin ich wirklich komplett hellwach.
Und dann liest du? So,
dann lese ich.
Ach.
Kennst du das?
Nein.
Achso.
Eat, Read, Sleep.
Jan, willkommen zurück.
Danke,
du warst
schön,
im Urlaub
wieder hier zu sein.
Und im Internet sah es so aus wie eine Reliquien-Safari in Italien. Ja. Du warst ja echt unterwegs in vielen Kirchen und Kapellen. Was war denn so die besonderste Reliquie?
Ja, extra für dich, habe ich gedacht. Ich gucke mir ganz viele Kirchen an in Italien. Nein, wir waren 3 Wochen da und haben tatsächlich diese große Pilgertour gemacht. Es gibt 7 Pilgerkirchen in Rom. Wir sind alle zu Fuß abgelaufen und da gibt es dann eine ganze Menge zu sehen. Also unter anderem den Finger des heiligen Thomas. Das ist der Ungläubige, der gesagt hat, ich glaube nicht, dass du auferstanden bist. Dann leg den Finger in die Wunde. Den habe ich gesehen.
Hammer.
Ganz viele Kreuzsplitter, ganz viele Unterkiefer und die Fußabdrücke von Jesus habe ich gesehen.
Da, bei Sienkiewicz, da bei
Quo Vadis. Ein Nobelpreisträger in einer Kirche. Daniel, das ist unser Pilgerort.
Ich war da schon mehrfach und es kommen mir immer heilige Schauer. Das ist dieser Ort, wo Petrus dann auf den auferstandenen Jesus trifft. Kulisse brennendes Rom. Hammer. Dominik, Quo Vadis. Ganz toll.
Absolut. Ich bin da ja immer so ein bisschen skeptisch bei Reliquien. Für mich sind das Knochen. Aber umgekehrt, wenn Menschen daran glauben und das so bewundern, dann bekommt es doch wieder irgend so eine Aura, finde ich, im Ganzen.
Genau, und jetzt hast du diesen Pilgerweg und Jan, gute Nachricht, Jetzt kommst du auch in den Himmel. Toll.
Ja, dann ist ja alles gut. Ich habe aber nicht nur gepilgert, sondern nur ganz wenig. Ich habe ganz viel gelesen. Ich wollte ja nur 5 Bücher mitnehmen und dann habe ich den Fehler gemacht und gesagt, schreibt mir doch eure Tipps für Italien. Und ich habe so viele tolle, tolle Bücher gekriegt. Vielen, vielen Dank dafür. Von Stefan, Brot und Wein von Ignazius Silone. Ein Buch über einen Sozialisten, der in der Mussolini-Diktatur in den Widerstand geht. Stefan schreibt, sein Deutschlehrer hat ihn mit diesem Buch dazu gebracht, was anderes als Stephen King zu lesen. Und ich verstehe warum, dank an den Deutschlehrer, Herrn Schreiber. Oder Margot, die mir alle Bücher von Francesca Melandri ans Herz gelegt hat. Also ich müsste eigentlich noch 6 Wochen länger bleiben, um das alles zu lesen.
Also wir sind schon mittendrin. Ihr merkt, zur Osterfolge haben wir extra viele Bücher am Start. Wir, das sind Daniel Kaiser.
Und Jan Ehlert. Und wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk.
Und wir lieben es zu lesen, zu essen und zu schlafen. Eat, Read, Sleep.
Wobei das Schlafen bis jetzt ja eher immer so ein bisschen kurz gekommen ist. Wir schlafen vielleicht nicht ganz so viel. Aber das soll sich heute mal ein bisschen ändern, denn ihr habt oft gefragt, was bedeutet eigentlich das Sleep? Heute reden wir auch mal übers Schlafen.
Genau, aber das Essen darf auch nicht zu kurz kommen. Wir starten ja immer mit etwas zu essen, mit Buchbezug. Und da habe ich heute den Kochlöffel geschwungen.
Und es riecht wunderbar.
Die literarische Vorspeise.
Jan, es ist ein Eintopf vom Balkan. Keine Angst, verdauungstechnisch, es sind keine Bohnen, sondern was siehst du?
Ich sehe Gemüse. Ich sehe Paprika in unterschiedlichen Farben und ich sehe kein Fleisch. Daumen hoch und ich sehe Zwiebeln. Also einen Gemüseeintopf, eine Ratatouille.
Sowas genau. Und das heißt auf dem Balkan in Kroatien Sataraš. Das ist eine vegane Gemüsepfanne mit Zwiebeln, Tomaten, Paprika, Salz, Pfeffer und Vegeta. Das ist so eine Gewürzmischung aus Kroatien offenbar, für die ich extra im kroatischen Fachhandel unterwegs war.
Ich dachte, extra nach Kroatien gefahren bist.
Leider nicht. Also bei aller Liebe für Eat, Read, Sleep. Ich war aber in St. Georg unterwegs, im Hamburger Bahnhofsviertel. Und da gibt es so einen kroatischen Laden. Und da nickte die Angestellte auch wissend, als ich fragend sagte, Sataraš Vegeta. Und dann fühlte sie mich zielstrebig zum Gewürzregal. Mhm. Und das ist aus einem Buch, das ich heute mitgebracht habe. Du kannst schon essen.
Mhm. Oh,
na klar.
Danke.
Ja, guten Appetit. Mhm. Das Buch heißt Ein schönes Ausländerkind von der Autorin mit dem schönen Namen Toxische Pommes.
Ich hatte Angst, dass das die Literatur, die Vorspeise
wird. Ich habe schon überlegt, Toxische Pommes zu interpretieren und habe schon gedacht, wie man das denn wohl machen könnte. Also das ist ein Künstlername von Instagram und die Autorin heißt eigentlich anders. Und in ihrem Buch, da geht es um eine Familie, die aus dem alten Jugoslawien in Österreich dann ankommt, in den 90er Jahren, in einer Familie unterkommt und die Mutter aus dem ehemaligen Jugoslawien muss für alle kochen, auch für die österreichische Gastgeberin. Mhm. Und das hier, das ist auch so ein Essen für das junge Mädchen, für die ich Erzählerin Satarasch, so ein Heimat, so ein Heimatsessen-Gefühl.
Ein Essen, was ja bei den Österreichern durchfällt, wenn ich das richtig erinnere, weil sie sagen, wir wollen Schnitzel, wir wollen Schnitzel.
Zu viele aber Gewürze, zu viel Vegetar.
Ich muss sagen, sie verpassen was.
Ich würde auch sagen, schmeckt gut. Also auch diese Vegetar-Note, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht genau, ich habe mich nicht getraut zu gucken, was
da ist. Klar, ich schmecke sofort. Das ist das Vegetar.
Und so leicht. Also so leicht in der Bekömmlichkeit sozusagen und auch leicht in der Zubereitung.
Wie lange hat das gekocht?
Das hat bestimmt eine halbe Stunde, habe ich das so köcheln und dünsten lassen.
Mhm. Ja, ich muss
Was
sagen.
Was ist denn bei dir so ein Heimatfamilien-Kindheitsessen?
Also ich habe ja eine Zeit lang auf dem Balkan gelebt, in Belgrad. Und da gab es etwas, das habe ich seitdem vermisst und würde es so gerne wieder essen. Das war Gibanica. Das war ein Kuchen, aber so eine Art Käsekuchen, aber herzhaft. Der war großartig. Und den habe ich gesucht und gesucht und gesucht in Deutschland und bis jetzt nicht wiedergefunden. Also wenn da jemand ein tolles Rezept hat, das würde mich sehr glücklich machen und diese Erinnerung wieder zurückbringen.
Und dann findest du auch noch ein Buch dazu und dann bringst du es mal mit.
Vorher haben wir aber viele Bücher gelesen und ein Buch, das lesen wir in diesem Podcast immer gemeinsam.
Die Bestseller Challenge.
Ihr habt das späte Leben von Bernhard Schlink ausgelost für unsere Bestseller-Challenge. Schlink, das ist ja der Autor, wo man wahrscheinlich immer sofort denkt, wenn man ihn kennt, der Vorleser. Genau. Dieses Buch über einen Jungen, der in der Nachkriegszeit einer Frau das Lesen beibringt. Großartiges Buch, großartiger Roman. Und in diesem Buch, aber in dem neuen, geht es, Triggerwarnung, um das Sterben. Martin Brehm, der ist etwas über 70, kriegt gleich zu Beginn von seinem Arzt die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Lebenserwartung maximal 6 Monate, davon vielleicht noch 3 gute Monate. Martin ist nach dieser Diagnose zunächst wie betäubt, dann aber beginnt er sich zu fragen, wie will ich denn diese verbleibende Zeit nutzen? Was will ich hinterlassen? Wie will ich in Erinnerung bleiben? Ganz besonders in Erinnerung bei seiner Frau Ulla, eine deutlich jüngere Künstlerin, und bei seinem Sohn David, der noch in den Kindergarten geht. Und so begleiten wir dann Martin durch die letzten Monate und durch seine Gedanken. Ein schweres Thema erstmal, Daniel. Was hat dieses Buch, was hat Bernhard Schlink damit bei dir hinterlassen?
Also ich sag mal so, das Thema, das ist doch richtig gut. Das ist für mich auf die 12, das passt ja auch gerade zur Karwoche und so. Wie geht das mit dem Sterben? Wie gestalte ich mein Leben im Angesicht des Todes? Und ich wollte es so sehr gut finden. Allein, ich bin mit dem Buch wirklich nicht warm geworden. Es plätschert so hin, es Coelho-t dahin. Ich hatte niemanden, mit dem ich so richtig mitfühlen konnte, den ich sympathisch fand, dem ich wirklich geglaubt habe. Er schreibt ja diesen Brief für seinen Sohn. Er ist ja deutlich älter als seine Frau und hat ein ganz kleines Kindergartenkind noch, der schreibt diesen Brief. Die Frau sagt, hinterlass ihm doch so ein Video, was du ihm erklären möchtest, aber da nicht mehr kannst. Also rasieren zum Beispiel, mach doch ein Video. Ja. Und er schreibt dann so einen Rasierbrief, aber er schreibt nichts Alltägliches, sondern er schreibt, es geht los, lieber David, eines Tages wirst du wissen wollen, wie dein Vater zu Gott stand. Und ich so, hä?
Ich würde Hast du dich das bei deinem Vater nie gefragt?
Und dann kommt Salbada Rhabarber seitenlang so eine Kalenderspruch-Collage. Und er sagt es ja auch, er hat es nicht für David geschrieben, ich habe es für mich geschrieben. Und er hat da so eine Lebensphilosophie aufgeschrieben und das nimmt auch einen wahnsinnigen Raum ein. Also insgesamt fand ich das Thema, also die Aufgabe dieses Romans, fand ich ganz stark, aber ich fühlte mich null mitgenommen, null angerührt.
Ich habe mich auch gefragt, was will dieses Buch eigentlich sein? Gerade als die Briefe anfingen, dachte ich, oh, das wird jetzt ein Buch mit letzten Gedanken, Lebensratschlägen, wirklichen Tiefen aus der Erfahrung des über 70-jährigen Lebens geschöpften Weisheiten über Gerechtigkeit, Liebe, Tod, Gott, Erbe. Das wird es dann nicht. Es bleibt dann doch sehr an der Oberfläche. Ist dafür dann auch zu wenig? Also du sagst, es nimmt zwar Raum ein, aber dafür wäre es so ein, ich sage mal, Ratgeberbuch. Dann hätte ich mir davon viel mehr gewünscht. Mhm. Dann fand ich aber ganz interessant, dass er irgendwann die jüngere Frau Ulla genau über diese Briefe schimpfen lässt und sagen lässt, das willst du deinem Sohn hinterlassen, ist doch viel zu schwer, du denkst schon wieder nur an dich, er soll dich in Erinnerung behalten, wie du gedacht hast, er soll nicht sich selber entwickeln. Da fand ich es dann wieder spannend, dass er sich traut, Bernhard Schlink, diese Auseinandersetzung zu lösen von den Gedanken des alten Mannes hin zu, wie sehen eigentlich andere ihn? Und da dachte ich, das kann jetzt ein richtig spannender Roman darüber werden, wie will ich in Erinnerung bleiben, was ist mit Selbstbild und Fremdbild. Und auch das wird dann aber nicht so ganz eingelöst. Also es gibt so viel
Ansätze.
Spannende Ansätze.
Es sind die Ansätze,
oh, jetzt wird's gut, jetzt wird's gut, dachte ich. Und dann plätscherte es doch so ein bisschen aus. Ich muss nochmal auf diesen Rasierbrief zurückkommen. Da sagt ja der Vater sinngemäß, rasier dich immer mit dem Strich, immer nur von oben. Ich mache das die ganze Zeit dann falsch. Oder ist das so ein Ratschlag?
Das erklärt einiges.
Das hat mein Vater mir nie beigebracht.
Ah.
Ist das richtig? Darf man sich nur von oben rasieren?
Also wahrscheinlich nass rasieren, aber das habe ich schon Jahrzehnte nicht mehr gemacht. Ich weiß das nicht mehr.
So fertig bist du gar nicht.
Nee, also das Wort ist dann stutzen und nicht rasieren, glaube ich.
Ja, vielleicht auch so.
Ich fühlte mich gar nicht animiert zu überlegen, was würde ich denn der nachkommenden Generation nachlassen, also mein den jüngeren Familienmitgliedern. Also das hat es tatsächlich auch nicht in mir ausgelöst. Und ich fand die Ansätze, es sind wirklich starke Ansätze, und dann lässt das fallen. Schnitt, dann kommen da in die Beziehung, ohne zu viel zu verraten, Wolken. Also da steuern sie auf eine Beziehungskrise zu, und dann stehen dann so Sätze wie, es galt behutsam über das dünne Eis zu gehen. Und das ist so dieser Sound, genau. Und der hat mich nicht erreicht, der ist wirklich ein bisschen zu oberflächlich, um wirklich einen tiefen Impact etwas bei mir hinterlassen zu haben,
genau,
und eine Erschütterung, um mit dir zu sprechen.
Weil wir nicht mitgehen dürfen. Ja. Also erst gehen wir gar nichts aufs Eis und dann trampeln wir es plötzlich einfach kaputt, so ungefähr. Ja. Und es fehlen diese Grautöne dazwischen.
Ja.
Und das ist so schade, weil es ein Thema ist. Mir ging es schon so, als das Thema aufkam, dass ich dachte, bei diesem Ganzen, was mache ich mit diesen 3 Monaten? Wie will ich die ausfüllen? Will ich reisen? Und ihm fällt erstmal gar nichts ein, was er machen kann. Und denkt dann sofort wieder nur, was würde Ulla, seine Frau, wollen? Was würde David wollen? Und das ist ja auch ein legitimer Gedanke in dem Ganzen. Und da löst es schon bei mir aus, dass ich anfing nachzudenken, was würde ich denn jetzt wollen, wenn es wirklich wäre? Aber dann, ja, wir haben es gesagt, dann geht es da lange nicht weiter. Ich habe mich dann gefragt, ob vielleicht es dadurch noch realistischer wird, weil es nicht die klaren Antworten gibt, weil Martin ja ein Suchender bleibt. Ob ich das nicht vielleicht sogar besser fände, als wenn jetzt, du hast es Coelhosieren genannt, also nach Paulo Coelho, der Alchemist, da kommt jemand und sagt dir, das ist der Sinn des Lebens, das musst du richtig machen. Und nee, ich glaube, diese Antwort gibt's ja gar nicht. Jeder stirbt seinen eigenen Tod und jeder muss für sich selber entscheiden, was in dem Moment das Wichtigste ist. Da war ich ganz dankbar, dass da jetzt nicht Schling kommt und mir sagt, am Ende deines Lebens bedenke, das musst du getan haben, mein Sohn, sondern dass wir im Suchenden bleiben. Aber ach, wer hätte zumindest in eine Richtung suchen können und nicht in so viele unterschiedliche.
So einen Vorschlag machen können oder so einfach eine Geschichte erzählen, die mich rührt, die mich zum Nachdenken bringt. Und es ist ja nichts falsch an diesem Buch, es ist ja nichts schlecht an diesem Buch, aber ich kann einfach nur ganz emotional sagen, weder Klang noch Inhalt haben irgendwie resoniert bei mir.
Es wird am Ende ganz schön, muss man sagen. Also am Ende kehrt Ruhe ein und da bekommt es dann doch so ein abschiednehmenden, abschließenden Sound, der mir sehr gut gefallen hat. Also am Ende wurde ich doch etwas versöhnt mit dem Buch.
Also sagen wir so, der Anfang ist gut, das Ende, das würde ich auch sagen, da gab es einen Moment der Rührung tatsächlich auch. Das mochte ich in aller Traurigkeit gern lesen. Aber in der Mitte hat es mich doch einigermaßen ratlos und kalt zurückgelassen.
Wem würde man so ein Buch schenken? Wem würdest du ein Buch in die Hand drücken und sagen, lies mal über den Tod?
Wenn es ein besseres Buch gäbe, würde ich es jedem schenken. Also, weil das ja eine wichtige existenzielle Frage ist. Psalm 90, ne? Lehre uns alle Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug leben. Das ist ja ein ganz altes Thema, die Kunst des Sterbens als eine Lebensaufgabe. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das hier die Kriterien eines solchen Buches erfüllt, dass ich es verschenken würde. Ich bin mir nicht sicher, wem es gefallen würde. Bernhard Schenk wird ja auch 80 dieses Jahr. Und es hat ja offensichtlich, hat er so autobiografisch oder so auch Fragen, die ihn selbst beschäftigen, möglicherweise ventiliert in dieser Lebensphase. Mhm. Vielleicht ist es ein Buch für ältere Männer tatsächlich, die so in so einem Macherleben standen. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist ja auch dieser Professor, der im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und vor allen Dingen sich reflektiert darüber, was andere von ihm denken. Und vielleicht ist es für eine männliche Generation 65 plus, sag ich mal.
Wir lesen es nochmal, wenn wir über 70 sind, Daniel, und dann gucken wir, was wir darüber denken.
Bernhard Schlink, Das späte Leben, bei Diogenes erschienen, 240 Seiten für 26 Euro. Auch, muss man sagen, für ein relativ dünnes Büchlein ein relativ stolzer Preis. Wenn Katharina hier wäre, könnte sie einen Preis pro Seitenzahl ausrechnen.
Da verzichten wir jetzt einfach mal drauf, denn ich habe das bei dem Buch, was ich noch mitgebracht habe, auch nicht gemacht. schweigen wir drüber und essen noch ein bisschen von, wie heißt das, Satarasch?
Satarasch, mit diesem, mit so einem Sonderzeichen auf dem letzten S, also so ein Haken, so ein kleines V auf dem S, genau, Satarasch. Mhm. Und das ist wirklich, also, das mache ich öfter. Also,
ja, finde ich super.
Habe ich nicht bei jeder Vorspeise, also bei mir.
Ich auch nicht, bei dir.
Ja, ist das der italienische Charme, den du jetzt mitgebracht hast von deinen Reisen?
Es ist die perfekte Überleitung, ja, denn in dem Buch, was ich mitgebracht habe, wird vor allem Fisch gegessen. Katzenwels. Es spielt nämlich am Mississippi. Ich habe gelesen James von Percival Everett. Und das erzählt ein Klassiker der amerikanischen Literatur neu. Sowas mag ich ja erstmal schon mal. Ich erinnere an Damon Copperhead, ne, Charles Dickens, David Copperfield, das du so toll fandest, ja, neu erzählt. Hier ist es die Abenteuer von Huckleberry Finn. Von Mark Twain, der Roman, neu erzählt. In dem Original, da lässt Twain einen kleinen Jungen, eben jenen Huckleberry Finn, von seinem Vater ausreißen. Der Vater misshandelt ihn, der Junge reist aus und fährt gemeinsam mit einem Sklaven, Jim, auf einem Floß den Mississippi herunter und erlebt dabei zahlreiche Abenteuer. Und Everett macht jetzt was ich als Gedanke großartig finde. Er erzählt diese Geschichte aus der Sicht von Jim, aus der Sicht des Sklaven, die natürlich ganz anders ist, weil ein kleiner Junge damals ausreißen konnte, im schlimmsten Fall wird er verprügelt und nach Hause zurückgebracht. Ein Sklave, der ausgerissen ist, wird im besten Fall ausgepeitscht, im schlimmsten Fall wird er gleich umgebracht. Und dadurch bekommt natürlich jedes Abenteuer eine ganz andere Dimension. Was ich auch spannend finde, ist, dass wir gleich zu Beginn in den Kopf von Jim einsteigen und deutlich wird, der ist ganz anders. Erstens, er heißt gar nicht Jim, er heißt James. Jim ist die Bezeichnung, die ihn die Weißen gegeben haben, die so ein bisschen verniedlichen vielleicht sein soll. Und Jim redet, oder James redet, wenn er Jim ist, in einer ganz anderen Sprache, in einer Art Sklavensprache, die man vielleicht aus Minstrelsy-Shows kennt oder wenn bei Vom Winde verweht die schwarze Haushälterin spricht. Also eine Sprache, die irgendwie verniedlichend, dümmlich wirkt. Das ist aber gar nicht seine Sprache. Sobald die Weißen weg sind, reden alle Sklaven, alle Schwarzen ganz normal miteinander. Ist also eine Art, sich lustig machen, aber auch so ein Schutzmechanismus, damit die Weißen bloß nicht denken, dass die Schwarzen eventuell klüger oder überhaupt klug sein könnten. Und mit diesem Kniff erzählt er dann die Geschichte. Das fand ich, du hast es ja auch gelesen, hat das für dich funktioniert?
Total, am Anfang. Also, das ist ein Hammer-Move, dass er nur in der Gegenwart von Weißen, sagen wir mal, sklavisch spricht. Und wenn keine Weißen in der Nähe sind, dann unterhält er sich, liest der Kierkegaard, Philosophen, unterhält sich so surreal mit John Locke, also mit anderen Philosophen, so eine Überlebensstrategie gegen diesen ganzen Rassismus, dem man den ganzen Tag ausgesetzt ist. Und wie du sagst, er ist eben nicht Jim, dieser Sklavenname, sondern er ist James und darum geht es. Deshalb ist das Buch ja auch so James. Und ich fand das spannend. Der taucht ja auch einmal in so einem Blackfacing-Chor auf und taucht da unter. Also bei Weißen, die sich das Gesicht schwarz anmalen und der taucht da unter und malt, also das ist ja auch ein als angemalter schwarzer sozusagen, also so doppelt gemoppelt und das war also wirklich ein ganz knallharter Blick auf das rassistische Amerika und ich finde, das hat unglaublich gut als Buch zur Stunde richtig gut funktioniert. Leute, sagt er, das ist ja euer Blick auf die Geschichte, Huck Finn und Tom Sawyer, die alten Geschichten, die bei mir auch noch entfernt im Hinterkopf rumschummern und jetzt kommt unser Blick auf die selbe Geschichte. Und das finde ich, das hat funktioniert. Ich fand schon, dass es ohne das Original nicht so ganz funktioniert hat. Es funktioniert ja sozusagen als Kommentar. Es gibt schon eine gewisse Eigenständigkeit, weil er auch in einigen Handlungsteilen dann davon abweicht, von dem Original von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Aber es ist schon ein ganz starker Kommentar und er dreht die amerikanische Literaturgeschichte auf links, diesen ganzen amerikanischen Mythos, dieses Verniedlichende, mit dem wir diese gute alte Zeit in Tüttelchen sehen. Das finde ich schon echt ganz packend.
Das war super, ne? Ja. Es stimmt. Also er weicht ab. Das Ende ist ein anderes als das Original von Mark Twain. Ein komplett anderes. Auch da hört die, ohne jetzt die Details erzählen zu wollen, die Verniedlichung auf, sondern es ist wahrscheinlich deutlich realistischer. Ich glaube schon, einige Szenen versteht man nicht so ganz, wenn man Huckleberry Finn von Mark Twain nicht gelesen hat. Es gibt so eine Szene, da ist Huck weggelaufen und ist bei den Granger Falls und Shepherdsons und am Ende sind alle tot. Und wenn man das liest, sind wahrscheinlich erstmal viele Fragezeichen. Wer sind die? Warum erschießen sie sich? Das wird dann bei Mark Twain aufgeklärt, die Blutfehde, die da herrscht. Also es ist auch toll gemacht, weil man dann vielleicht doch das Original nochmal liest und dann umso stärker begreift, was diese Ermächtigung des Jim, der zu James wird, eigentlich ist. Noch stärker sieht, was der Unterschied in den beiden Erzählungen ist. Also am besten, beide lesen. Beide lesen. Nebeneinander stellen.
Ich habe jetzt auch wirklich nochmal Lust bekommen, Tom Sawyer und Huckleberry Finn nochmal zu lesen, das Original.
Das können wir ja zusammen machen. Ja. Und dann vielleicht finden wir jemanden, der es auch kennt und uns als All-Time-Favorite schickt. Und dann,
ja,
haben wir, dann lesen wir es zu dritt nochmal.
Dann machen wir ein Double-Feature, genau.
Also von uns beiden, Daumen hoch. Percival Everett hat das Buch geschrieben. Es heißt James, ist im Hansa Verlag erschienen und kostet 26 Euro bei, lass mich kurz schauen, ungefähr 330 Seiten.
Das ist doch reell.
Das ist reell.
Ich habe noch was Leichtes gesucht und gefunden von, ich habe es ja schon gesagt, Toxische Pommes, ein Instagram-Star, 186.000 Follower, und die nimmt so Klischees auf die Schippe. Und hinter Toxische Pommes steckt eine promovierte Juristin, Irina, und sie hat jetzt einen Roman geschrieben, autofiktional, wohl schon auch orientiert an der eigenen Lebensgeschichte. Und es geht um ein kleines Mädchen, das kommt mit den Eltern auf der Flucht vor dem Jugoslawienkrieg Anfang der 90er nach Österreich und wohnt dabei einer Familie im Nebenhaus. Und das ist der Deal, die können da umsonst wohnen. Die Mutter muss aber für den Haushalt sorgen und kochen und so. Und die Lütte ist eine super Schülerin, Klassenbeste, bekommt aber nie eine Eins, weil die Lehrerin sagt, weil sie eine Ausländerin ist. Sie ist Klassenbeste, bekommt aber nur eine Hauptschulempfehlung. Und darum geht es. Die Familie, die will sich so sehr integrieren, aber die Gesellschaft macht es ihnen schwer, wenn nicht unmöglich. Und das ist jetzt nicht verbittert erzählt, sondern ich finde wahnsinnig unterhaltsam erzählt, wie sie zum Beispiel mit so einem runtergerockten Renault 4 dann in die alte Heimat fahren, mit herrlichen Anekdoten, schmuggeln Sachen. Ich will mal eine kurze Sache vorlesen. Warte, Seite 137. Eine Tafel Schokolade, verpackt in hauchdünnem, glitzerndem Geschenkpapier, das beim Öffnen alle Haare im Umkreis von einem Meter elektrisierte, wurde zu einem großzügigen Geschenk für alle Anlässe. Für einen königsblauen Tiegel Nivea-Creme konnte man schon überlegen, sein Haus zu verkaufen. Das war vermutlich noch die stabilste Währung, denn selbst die Produkte, die es in den Supermärkten noch zu kaufen gab, konnte man sich mit Geld meistens nicht leisten. Und das ist, ich finde, sehr unterhaltsam und sehr, sehr schön geschrieben. Hattest du auch, du hast es auch gelesen, unterhaltsame Momente?
Ja, hatte ich. Also dieses Anekdotenhafte, das kann sie wirklich richtig gut. Und ich bin selber mal mit einem Renault 4, wirklich mit einem Renault 4 nach Belgrad gefahren, über all diese Länder, und das waren keine schönen Grenzkontrollen, sage ich mal. Also ich habe da viele Szenen wiedererkannt. Sie kann auf jeden Fall unterhaltsam schreiben. Dieser Prolog ist großartig, wo man denkt, da sitzt sie, hat es doch geschafft, und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als für sie, als es geschafft zu haben, in diesem österreichischen Beamtentum angekommen zu sein, wo jeder nur überlegt, wie bringe ich den Tag rum, ohne irgendetwas zu tun. Wenn sie sagt, man sah sich zweimal, einmal zur Mittagspause und einmal bei der Abfrage, wer mit zur Mittagspause kommt. Da, ja, das war sehr, sehr unterhaltsam. Ich hätte mir ein bisschen mehr Tiefe an einigen Stellen gewünscht. Also du beschreibst ja genau diese Szene. Sie ist die Beste in der Volksschule. Die Beste. Kriegt alles mit Auszeichnung. Und dann sagt der Lehrer bei der Empfehlung, naja, ich würde sie aber schon zur Hauptschule schicken. Sie ist ja keine Muttersprachlerin. Deutsch ist ja nicht die Muttersprache. Also was für ein Skandal. Und einer der, das haben mir Freunde erzählt, denen das ganz ähnlich ergangen ist. Einer, der immer wieder passiert, weil da solche Vorurteile immer ja noch sind. Ne? Sie ist die Beste. Aber nein, die kann ja bestimmt kein Deutsch. Die hat ja Eltern, die von woanders wegkommen. Und dann hätte ich mir gewünscht, irgendwie zu spüren, was macht das mit ihr. Stattdessen sind wir im nächsten Kapitel und sie ist auf dem Gymnasium mit dem lapidaren Kommentar, meine Mutter hatte entschieden, mich doch dahin zu schicken. Das sind die, weißt du, diese Brüche, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie sich traut, das Lustige, Anekdotenhafte zu verlassen und ein bisschen mehr Tiefe in das Ganze reinzugehen. Dann wäre es ja ein schon, noch besseres Buch geworden.
Es ist ja nicht nur eine Anekdoten- und Klischee-Jonglage, sondern ich habe da schon auch Tiefe gespürt und sehr rührende Momente. Also diese, es sind ja liebevolle kleine Mosaiksteinchen, die dann aber auch wirklich schön in der Regel, in diesem Fall nicht, sonst sehr schön zusammengefügt
ja,
sind.
Ja, die gibt es.
Wenn sie erzählt von der Kindheit ihrer Eltern, von dem Krieg, von dem Jugoslawienkrieg, wie der Vater im fernen Jugoslawien als Teenager nachts auf dem Boden liegt und aus dem Transistorradio Radio Luxemburg auf Mittelwelle erklingt. Ja. Der kann aber kein Wort Englisch, aber diese Klänge haben so einen Sehnsuchts-Soundtrack-Charakter dadurch. Oder die Mutter bekommt in Österreich eine Arbeitserlaubnis und der Vater nicht. Und der hat Probleme mit der Sprache. Der findet seinen Platz überhaupt nicht in Österreich. Nur in den eigenen vier Wänden. Jetzt muss ich noch mal kurz lesen. Sobald er die Türschwelle unseres Hauses überschritt und einen Fuß auf die Straße setzte, ließ er diesen Teil von sich zurück. Seine Körperhaltung veränderte sich, sein Gang wurde bedächtiger, sein Rücken gebückter und seine Stimme immer schwächer. Es war, als hätte ihm jemand die Kleider vom Leib gerissen und als müsste er auf einmal nackt durch die Welt gehen.
Ja, also die Vaterfigur ist großartig beschrieben. Und immer, das würde ich unterschreiben. Immer wenn sie über ihre Eltern schreibt, sind das richtig starke Bilder,
ja,
die auch, gebe ich dir auch recht, die auch wirklich Tiefe haben. Also wie der Vater, der eigentlich ein lebensfroher Mensch ist. Er wird dann ja beschrieben, wie er im Balkan in seiner Heimat unterwegs ist und wie er aufblüht. Und quasi. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr genau beobachtet und auch sehr rührend beschrieben. Das stimmt. Sie traut sich bei sich selber nicht, glaube
ja,
ich.
Also stimmt, ja. Ne,
sie sagt auch an einer Stelle, sie hatte keine Freunde, also muss sie mit dem sadistischen Nachbarsjungen spielen. Das wird dann beschrieben. Im nächsten Kapitel, alle meine Freunde hatten mehr Barbies als ich. Also da fehlt so diese, wie war das für ihre Eltern war? Ja, großartiges Buch über die Einwanderergeneration, wie es für sie selber ist, da hätte sie sich mehr trauen dürfen.
Das stimmt. Es hat mich im Ton und im Sound und auch in dem unterhaltsamen Sound und auch im Umgang mit Sprache erinnert an Sascha Stanisic, an die Figuren, an die Geschichte, an den Sound, an den Witz. Und man lernt auch eine Menge. Also da sind auch sehr viele Einsprengsel in BKMS, also Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch und Serbisch. Zum Beispiel Poljubi pa Ostavi. Wenn man
Poljubi pa Ostavi.
Also das Kids, ah Gott, ja, der feine Herr kennt das natürlich. Jan. Genau, das heißt nämlich, sag mal.
Poljubi ist, also Ostavi ist bleiben.
Ja.
Poljubi heißt, ich würde mich freuen, wenn du bleibst.
Na, es heißt so, küss sie und lass sie stehen. Also so stand es im Buch. Also wenn man seine Sachen nicht aufgegessen hat, da sagt sie, das haben alle Kinder auf dem Balkan irgendwie schon in dieser oder ähnlichen Form schon mal gehört. Küss sie und lass sie stehen. Poljubi pa Ostavi. Du hast ja brav gegessen, obwohl
ja,
das, da geht noch einiges.
Auf das Küsschen kann ich verzichten.
Also ich finde schon, das Buch ist kein Comedy-Act. So, ich habe in einer Rezension gelesen, ja, ist halt Instagram, funktioniert nicht als Roman. Würde ich sagen, nee, stimmt nicht. Das ist Unsinn. Es ist wirklich ein anrührender Roman, das stimmt, das ist ja ihr Erstlingswerk, da geht dann beim zweiten Mal noch mehr, was sozusagen den großen Bogen und die
aber wirklich im positiven Sinne gemeint,
ja.
Ist das ein gelungenes Experiment, Instagram-Stories in einen Roman
total,
zu gießen,
ja.
Weil es das Anekdotenhafte hat, also es gibt immer diesen Einstiegspunkt, weswegen man hängen bleibt und dann wird das erörtert und manchmal wird es gut erörtert, manchmal wird es weniger gut erörtert, das ist ja auch bei Insta-Stories so, aber als Idee funktioniert es und gerade diese Eltern, wir haben es gesagt, die werden mir noch, glaube ich, eine ganze Weile in Erinnerung bleiben.
Toxische Pommes, so heißt die Autorin, so heißt also stets auf dem Buch. Ein schönes Ausländerkind, bei Schollner erschienen, für 208 Seiten, für 23 Euro.
Weißt du, was das Schöne am Urlaub ist, Daniel? Man kann endlich einmal schlafen.
Oh ja, ach, das stimmt.
Ich glaube, ich habe noch nie so ausgeschlafen eine Folge aufgenommen wie heute.
Wirklich?
Ja,
du siehst auch ganz erholt aus, genau, ja.
Weil normalerweise schlafen wir ja nicht so viel. Irgendwann müssen ja all diese Bücher auch gelesen werden. Wie viel schläfst du so am Tag?
Also ich schlafe schon so 6-7 Stunden. Das ist schon relativ viel. Ich wache manchmal nachts auf und dann bin ich wirklich komplett hellwach.
Und dann liest du?
So, dann lese ich.
Ah.
Kennst du das?
Nein.
Also, und dann lese ich und dann schaffe ich in je nachdem, wie das Buch ist. Also wenn das so eine Nino Herratisch-Willi ist, dann kann es morgen werden, sag ich mal. Aber manchmal sind die Bücher auch so, dass ich dann sehr schnell wieder vom Sandmann irgendwie eingeholt werde.
Das kenne ich tatsächlich auch. Ich schlafe mittlerweile doch recht oft auch beim Lesen ein. Gerade in der Bahn meistens. Ich komme von der Arbeit nach Hause oder fahre dann noch von Hamburg nach Hannover, sitze in der Bahn, lese ein Buch und selbst wenn ich es gar nicht so schlecht finde, merke ich, irgendwann werde ich müde, lege es beiseite, schlafe 5 Minuten und dann kann ich auch weiterlesen.
Mhm.
Aber dieser kurze Schlaf, dafür sind Bücher großartig.
Genau, und es ist auch gar kein schlechtes Zeichen, die Bücher müssen ja gar nicht langweilig sein, aber es kann ja einfach sein, dass man in eine wohlige Stimmung, in ein heimatliches Gefühl versetzt wird, das den Schlaf leichter kommen lässt.
Mhm. So kann es ja auch sein. Also Bücher zum Einschlafen lesen, das ist ja so eine kritische Frage. Entweder man schläft ein, so wie ich, oder man liest die ganze Nacht durch, so wie du, bei Herratisch-Willi. Wie geht euch das damit? Lest ihr zum Einschlafen? Und wenn ja, lest ihr dann 5 Seiten oder lest ihr dann die ganze Reihe der Sherlock-Holmes-Krimis hintereinander weg? Schreibt uns das doch mal. Das würde mich interessieren. Was vielleicht eine ganz gute Methode ist für alle, die nicht so gut einschlafen können. Darüber können wir jetzt auch sprechen. Denn wir haben heute, wir haben es ja versprochen, extra eine Schlafexpertin eingeladen. Katharina Kunzmann, die hat ein Buch geschrieben, das hat schon den schönen Titel Ab ins Bett und sie hat einen Blog, der heißt Die will nur schlafen. www.wiedwe.de und gibt da Tipps, Empfehlungen, Ratschläge.
Ja, wie oft man Bettwäsche wechseln sollte, wie oft es Menschen da tatsächlich auch tun, wie verdunkelt man sein Schlafzimmer. Einige können ja wirklich nur in absoluter Dunkelheit schlafen. Kannst du das?
Wenn ich müde bin, kann ich überall schlafen.
Ja, ich auch. Ich bin auch im Zug, es geht mir eigentlich überall so. Ich bin sogar mal im Ronan Keating-Konzert eingeschlafen. Ui. Da war ich. Das war so langweilig, wirklich. Ich will alle Ronan Keating-Fans mal kurz weghören. Aber das ist ja wirklich relativ öde. Und das war ein sehr lautes Konzert. Ich bin da wirklich eingepennt.
Ich kann dich noch mehr schockieren. Ich bin mal an der Orgel in der Kirche eingeschlafen.
What?
Ja, während der Predigt.
Kopf und dann auf
hat
Taste.
Zum Glück war das aus. Aber dann hat mich die Küsterin mit einem sehr, sehr deutlichen Räuspern zurück in die Gegenwart geholt.
Ja. Ähnliche Fragen werden dort im Blog behandelt. Auch wie wird man die Besucherritze im Bett los?
Was ist das eigentlich?
Na, das ist das in der Mitte.
Ach so.
Dieses,
Besucherritze, als wenn man immer Besucher im Bett hätte. Also, okay, ja gut.
Darüber
Worte,
können wir ja
Worte haben
sprechen,
ja immer eine genau. ganz besondere Bedeutung. Katharina Kunzmann war für den Deutschen Schlafpreis nominiert mit ihrem Blog. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was sie uns alles erzählen kann.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Hallo, Katharina Kunzmann.
Hallo, grüß euch.
Katharina, wir redeten gerade. Was bitte ist eine Besucherritze?
Die Besucherritze, das ist dieser kleine, oftmals nervige Spalt zwischen zwei Matratzen. Also wenn zwei Menschen nebeneinander liegen, dann ist die Besucherritze in ihrer Mitte und ja, kann manchmal nerven, wenn man sich von links nach rechts kugelt.
Das heißt aber, man hat Besucher im Bett. Weißt du, wo dieser Name herkommt?
Also ich denke mal, der Besucher in dem Fall ist wahrscheinlich dann das kleine Kind, das sich da in im kleinen Gräberle festliegt.
Ah, okay, dass da richtig reinfallen kann dann im Zweifel, auch wenn es ein großes Gräberle ist.
In der Kuhle, da liegt es dann ganz gut, ja genau.
Was hast du denn für eine Matratze? Oder hast du zwei Matratzen? Hast du eine Besucherritze im Bett?
Ich habe keine Besucherritze im Bett. Ich schlafe auf 1,40. Das ist gerade so die Grenze, dass man so sagt, okay, da braucht man noch keine zwei Matratzen. Von dem her hat sich das bei mir erledigt mit der Besucherritze.
Wie hast du denn geschlafen?
Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Also ich... Zur Wahrheit gehört schon auch, dass ich ein bisschen ruhiger schlafe, wenn am nächsten Tag kein Interview ansteht. Aber grundsätzlich schlafe ich ja immer ganz, ganz gut und lange, von dem her kann ich mich nicht beschweren.
Lange heißt 8 Stunden?
Für die meisten heißt lange 8 Stunden. Ich brauche idealerweise tatsächlich 9 Stunden. Bin da so an der oberen Grenze für das, was noch als normal gilt. 9 waren es heute Nacht auch nicht, aber 9 wären für mich persönlich ideal.
Für mich wären 6 ideal, so ungefähr. Gibt es da wirklich einen Ratschlag, das ist die ideale Schlafzeit oder ist das für jeden unterschiedlich?
Es ist für jeden unterschiedlich. Allerdings gibt es schon so Durchschnittswerte, die gelten. Also man sagt zwischen 7 und 8 Stunden, das braucht die Mehrheit, aber zwischen 6 und 9 ist auch noch normal. Also es gibt, genauso wie es die Frühaufsteher gibt und die Nachteulen, gibt es eben auch die Langschläfer und die Kurzschläfer. Mit 6 Stunden wärst du am unteren Rand, aber wärst noch im Normalbereich. Puh, ein Kurzschläfer.
Da bin ich ja leicht.
Wenn man schon schläft, ist es schon zu spät. Aber was macht man vorher? Was brauchst du zum Einschlafen?
Ich brauche zum Glück tatsächlich nicht viel, weil ich aber auch nicht von Schlafstörungen geplagt bin. Ich höre mir abends gerne zum Einschlafen total gerne Podcasts oder Hörbücher an. Bin keine große Leserin vom Einschlafen, aber ein kleines Hörspiel, was meine Gedanken so ein bisschen wegträgt, das tut mir sehr gut.
Also wenn du jetzt sagst, du hörst Podcasts zum Einschlafen, muss ich natürlich nachfragen, wenn man beim Podcast einschläft, ist das schlecht für den Podcast oder würdest du sagen, nein, das kann man auch bei guten Podcasts?
Das kann man auch bei guten Podcasts. Ich brauche tatsächlich jetzt nicht Mord und Totschlag zum Einschlafen, das können ja manche auch. Ich mag einfach angenehme Stimmen und ein bisschen interessantes Thema und muss dann halt am nächsten Tag so nach 10 Minuten wieder neu ansetzen und weiterhören, weil ich weggepennt bin, aber das ja im besten Sinne.
Da hat man mehr davon, ne? Ich habe eine Sherlock-Holmes-Kurzgeschichte immer zum Einschlafen gehört und ich weiß bis heute nicht, wie sie ausgeht, weil ich wirklich immer vor dem Ende einschlafe.
Ich höre ganz gern Musik zum Einschlafen und da merke ich, und das ist eigentlich die schönste Art, wenn man so entspannt, also jetzt nicht gerade Arnold Schönberg, Zwölftonmusik, sondern irgendwie sowas Schönes von Chopin. Und dann wird man, du hast gerade das Wort getragen benutzt, ne? Da wird man ja in so eine andere Sphäre hineingetragen. Das finde ich auch echt ganz schön.
Ja, gerade beim Thema Musik gibt's auch tatsächlich Forschung dazu, dass Klänge und Vertrautes, was man eben kennt, super gut zum Einschlafen wirkt, weil man davon eben nicht überrascht wird. Und wenn du vielleicht Chopin auch sonst gerne hörst, dann ist das ein absolut perfekter Begleiter für dich in die Nacht.
Also als Punkrock-Fan könnte ich irgendwie auch die abstürzenden Brieftauben dann zum Einschlafen
machen. Könntest du, ich würde dann die Lautstärke reduzieren, aber grundsätzlich spricht mal nichts dagegen, wenn dir das ein wohliges Gefühl gibt, ja.
Daniel schläft ja auch auf Ronan Keating-Konzerten ein, haben wir gelernt.
Wie bist du auf das Thema gekommen, Schlaf?
Ich war an der Journalistenschule und alle Volontäre, die dort waren, mussten einen eigenen Blog starten, um so ein bisschen zu lernen, hey, wie ist es die Verantwortung für so eine eigene kleine Medienmarke zu haben? Und die anderen Volontäre hatten wilde Ideen und haben irgendwie geschneidert und gekocht und gereist. Und ich stand so ein bisschen daneben und dachte mir, naja, was ist eigentlich dein Talent?
Schlafen!
Und eigentlich musste ich mir dann eingestehen, das kannst du richtig gut und das interessiert dich auch richtig. Warum nicht? Ist genauso alltäglich wie Essen und Kleiden und lass es doch versuchen und habe ehrlich gesagt die Entscheidung nie bereut.
Und wie waren da die Reaktionen? Ich meine, wenn jemand sagt, mein Hobby ist Schlaf, das mache ich jetzt zum Beruf, da würde ich wahrscheinlich erstmal eine Augenbraue hochziehen.
Ja, also die Verwunderung war auch tatsächlich groß, aber je mehr Geschichten ich irgendwie ausgebuddelt habe und die auch dann tatsächlich für alle ganz spannend waren, haben sie dann doch auch gesagt, okay, doch, ist ein Thema. Mhm. Und vor allen Dingen, weil auch einfach sehr viele Menschen damit ein Problem haben, ist es einfach ein Thema.
Das stimmt. Denn ich meine, schlafen müssen wir alle und wenn man es nicht kann oder nicht richtig schläft, das beeinflusst ja das Leben schon sehr stark. Ne? Also hast du da auch gedacht, auch das will ich will da nach Tipps suchen, ich will Geschichten finden, wie man besser schlafen kann. Also hast du auch so ein, ich sag jetzt mal, ein großes Wort, aufklärerischen Ansatz dabei?
Ja und nein. Also in Teilen möchte ich das schon. Auf der anderen Seite ist natürlich ganz klar, dass ich kein Mediziner bin und dass also eine richtige Schlafstörung einfach auch eine Krankheit ist, die von einem Arzt behandelt werden muss. Also da kann und will ich keine Tipps geben, aber es gibt ja durchaus weiche Themen rund um das Thema Schlaf, bei dem ich schon helfen kann und dann auch gerne helfe, wenn es mir möglich ist.
Was ist denn so, also wenn man nicht einschlafen kann, was macht man da? Es gibt da so Geräusche-Apps und so, also ich bin, das wird mir
Wahlgesänge waren ja bei mir früher mal im Trend.
Gibt es da etwas, was man machen kann, wenn man grübelt, wenn die Gedanken kreisen, so mitten in der Nacht?
Also klar, Ablenkung, wenn die Gedanken kreisen, ist immer eine gute Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob da zwingend Wahlgesänge die richtige Wahl wären, weil da würde ich tatsächlich irgendeiner einfachen und vielleicht nicht spannenden, aber trotzdem Geschichte folgen wollen, also einer gleichen Erzählung, dann werden die Gedanken doch besser weggetragen. Und es gibt da ganz, ganz tolle Sachen, Podcasts und Hörbücher. Also einer meiner absoluten Favoriten heißt Na dann, gute Nacht. Und das liest Bjarne Mädel, wenn ihr den kennt. Das
klar.
Ist total sympathischer Kerl. Und die Geschichten da sind halt mit Absicht langweilig. Und es geht irgendwie um die Geschichte von Kreisverkehren und die Formen von Kieselsteinen. Und sowas ist natürlich optimal, wenn man seine Gedanken ein bisschen zerstört. Streuen will, kurz vorm Einschlafen.
Das heißt also, lesen, vorlesen lassen ist wichtig, weil ein großes Thema ist ja auch, Kindern abends vorm Einschlafen Bücher vorzulesen. Ist das was, wo du sagst, ja, das hilft oder bleiben sie dann, das kenne ich von zu Hause, dann höre ich eher noch eine Geschichte, bleiben sie dann eher länger wach?
Vielleicht hast du zu spannende Bücher.
Also mehr Kieselsteine oder so.
Mehr Kieselsteine, mehr Geschichte vom Kreisverkehr.
Nein, aber grundsätzlich vorlesen vorm Einschlafen?
Vorlesen vom Einschlafen ist super. Also zum einen, wie gesagt, weil die Gedanken ein bisschen weggetragen werden. Zum anderen ist es aber auch dann super, wenn man es einfach zum Ritual werden lässt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache beim Einschlafen. Möglichst jeden Abend dasselbe machen. Und wenn er das Vorlesen dazugehört, dann ist das ein ganz tolles Ritual.
Was, also Rituale auch für Erwachsene oder nur für Kinder? Also was sind so deine Top 3 Tipps für besseren Schlaf?
Also Routinen und Rituale, genau, das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtigster Top-Tipp, den ich geben kann. Es ist nicht so, dass wir uns abends ins Bett legen, dann geht ein Schalter um und wir schlafen ein. Also das Einschlafen fängt echt schon eine Stunde vorm Zu-Bett-Gehen an. Und wenn man da irgendeine Routine hat, die beruhigend ist, dann ist das die beste Vorbereitung, die man haben kann. Also wie gesagt, ein bisschen lesen, aber das kann auch ein bisschen Pflege im Bad sein oder vielleicht jeden Abend dasselbe, denselben Tee trinken. Also Routinen helfen dem Körper total, weil der einfach lernt, okay, nach der und der Aktion wird geschlafen und dann fährt er von selbst ein bisschen runter. Andere Top-Tipps wären natürlich absoluter Klassiker, Licht und Lärm aussperren, das ist ganz wichtig. Wenn man schon früher am Tag ansetzen will, dann würde ich auch mal einen Blick auf den eigenen Kaffeekonsum werfen. Was viele nicht wissen, der Koffein hat eine Halbwertszeit von 4 Stunden. Also nach 4 Stunden ist immer noch die Hälfte des Koffeins da und dann kann man sich selber mal ausrechnen, wann man den letzten Kaffee trinkt, ob das nicht noch Auswirkungen auf den Abend hat.
Ja, das erklärt bei mir einiges. Du hast für dein Buch ganz viele Interviews geführt mit Menschen, wo ich erstmal gar nicht an Schlaf denken würde. Eine Kunsthistorikerin, ein DJ, ein Astronaut. Mhm. Was war da für dich so die spannendste Erkenntnis?
Also beim Astronaut ist eine absolut super Erkenntnis, dass Astronauten im All nicht schnarchen können. Wenn sie in der Schwerelosigkeit sind, dann kann auch quasi nichts auf den Rachengrund drücken, was diese Geräusche erzeugt. Also von dem her, die ketten sich abends oder schnallen sich abends in ihrem Schlafsack fest, dass sie nicht davon schweben während der Nacht. Aber dann ist Stille im Karton, dann schnarcht keiner.
Also wenn der Partner jenseits der Besucherritze wieder schnarcht, einfach ein bisschen Schwerelosigkeit.
Ich würde ihn Richtung Mars schicken, auf jeden Fall, ja.
Katharina Kunzmann, du hast unseren Eat, Read, Sleep Horizont im wahrsten Sinne des Wortes um das Sleep erweitert. Vielen Dank, dein Blog heißt diewillnurschlafen.de. Wann kommt der nächste Eintrag? Worum geht's im nächsten Eintrag?
Im nächsten Eintrag, lass mich überlegen, doch, den habe ich schon angelegt, da gibt es eine ganz ausführliche Liste, welcher Arzt bei Schlafstörungen denn überhaupt helfen kann, dass man sich mal eine Orientierung verschaffen kann, wer überhaupt zuständig ist für welche Probleme.
Wow, auch das klingt spannend. Also es gibt viel zu lesen und vor allem viel zu schlafen. Danke dir, dass du Zeit hast. Jetzt bleibst du aber den Rest des Tages wach?
Jetzt doch, würde ich so sagen. Ich bin munter. Jetzt
Klasse, danke dir.
Danke euch.
Viele Grüße nach München. Tschüss.
Danke, tschüss. Schlaf gut.
Ja Mensch, 9 Stunden Schlaf, das ist ja ganz, das ist schon, das ist denn, oder 9 oder 12 oder noch mehr, also das ist schon sehr
viel. Ich weiß wirklich nicht, wann, also 9 schaffe ich manchmal am Wochenende schon, wenn die Nächte davor etwas kürzer waren, aber regelmäßig gar nicht. Aber ich bin ganz erleichtert, dass 6 ja auch noch im Rahmen des Möglichen ist.
Also so insgesamt, ich habe ja immer, also nicht nur bei Ronan Keating Konzerten, sondern auch mal so einen Mittagsschlaf. Also wenn ich mal die Chance habe, mal so eine halbe Stunde, das reicht mir manchmal schon, auch die Augen zuzumachen, dann bin ich wieder danach voller Energie. Energie werden wir jetzt auch brauchen für unsere ganz besondere Osteraktion.
Die All-Time Favorites.
Wir haben uns gedacht, heute machen wir unsere All-Time Favorites Rubrik mal ein bisschen anders, denn es ist ja Ostern. Und wir haben deswegen eine virtuelle Eat, Read, Sleep Osterwiese erschaffen und da ein paar Bücher versteckt.
Ja!
Ich sehe Daniel mit einem Körbchen über die Wiese hüpfen.
Genau. Und ich suche hier schon mal ein Osterbüchlein. Da vorne, Jan, da vorne schimmert es schon. Heiß. Guck mal hier. Ah, wunderbar. Ich habe eins gefunden. Schau mal. Dora Held. Liebe oder Eierlikör, das ist ein Buch, das habe ich gerade am Wochenende gelesen und ich hatte so viel Spaß dabei. Es ist das gleiche Sylt-Personal wie bei der Krimikomödie, die wir mal hatten, Geld oder Lebkuchen. Ich weiß nicht, ob du dich
erinnerst. Ich erinnere mich.
Ernst ist wieder dabei, dieser etwas begriffsstutzige Rentner und er ist irritiert. Ernst ist irritiert, weil auf dem Amt die Hilke, ne, die trägt plötzlich Lippenstift und die lächelt plötzlich, wenn er reinkommt, dabei hat er gar keinen Witz gemacht. Hat die etwa jemanden kennengelernt? Und seltsam, auch bei der Friseurin auf der Insel sind alle Termine Termine ausgebucht, weil alle schick aussehen wollen. Hat das etwa etwas mit dieser Dating-App zu tun, die gerade die Runde macht? Eine regionale Dating-App für ältere Semester, Liebe oder Eierlikör? Also man verabredet sich und wenn es nicht Liebe wird, trinkt man wenigstens Eierlikör zusammen. Und Ernst meldet sich da jetzt an, obwohl er verheiratet ist, um zu sehen, was da läuft. Denn da ist auch ein Betrüger auf Sylt unterwegs und bricht Herzen der Frauen und leert ihre Portemonnaies. Und das ist ein so lustiger Dating-App für ältere Roman. Die Dora Held, die kann das einfach, finde ich, ja, mit diesem Ton, diesem trockenen Humor. An einer Stelle über Qualität der Männer. Was ist denn so grandios an seinen Kochkünsten? Dass er die Dosen selbst aufbekommt? Und es ist so, ich saß auf der Fähre am Wochenende und ich musste die ganze Zeit kichern. Diese Schnacks. Also ein richtig schönes Amüsement, ein bisschen Romantik, ein Schurke ist auch dabei. Ein richtig schöner Unterhaltungsroman zu Ostern mit Frühlingsgefühlen und mit Eierlikör. Und jetzt habe ich tatsächlich auch Eierlikör dir mitgebracht.
Oh, ich wollte gerade sagen, die Frage Eier. Liebe oder Eierlikör fällt bei mir ganz eindeutig aus und zwar nicht zugunsten des Eierlikörs.
Doch. Nur ich habe hier noch andere.
Nein, ja, komm, jetzt essen wir Eierlikör.
Ich habe auch Kirschwasser.
Essen wir Eierlikör.
Also Liebe oder Eierlikör ist bei DTV erschienen, kostet 15 Euro, 320 Seiten. Mhm. So, wirklich, ich musste ganz oft lachen. Das war ein sehr richtig schöner Osterroman.
Das kann sie wirklich, ja. Mhm. So, ich gucke mal, was wir sonst noch hier irgendwo im Studio finden.
Und er geht durch die Büsche. Und
hier.
Ah, hast du was gefunden? Ja.
Was gefunden? Ein Osterbuch, was eigentlich perfekt für dich ist.
Ah.
Salvatore von Arnold Stadler. Das ist so ein Osterbuch für Menschen, die gerne glauben wollen, aber dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Es ist die Geschichte von Salvatore, gescheiterter Theologe und gescheiterter Mensch, so im gestandenen Alter und mit allem unzufrieden und er weiß auch nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und er geht ins Kino, eher aus Langeweile, und sieht das erste Evangelium Matthäus von Pasolini. Also ein Film, der wirklich die Geschichte des ersten Evangeliums erzählt und kommt geläutert wieder raus, hat alles begriffen, etwas hat ihn angesprochen, er spürt, da ist doch was dran an diesem Glauben. Also eine katholische Erweckungsgeschichte sozusagen, aber mit Ernsthaftigkeit erzählt, mit dieser Sehnsucht, ich will eigentlich glauben, ich kann in dieser Welt nichts damit anfangen, was hat mir diese Botschaft heute zu sagen? Sehr, sehr spannend, von einem sehr überzeugten Katholiken erzählt. Und ich dachte, zu Ostern vielleicht ein Buch für all diejenigen, die schon immer sich fragten, was hat das eigentlich auf sich mit dem Kreuz? Und da aber ernsthaft rangehen, das ist wichtig, für die ist Salvatore von Stadler. Erschienen bei S. Fischer im Taschenbuch für schlanke 9,99 Euro.
Ich bin auch wieder unterwegs auf der Ibiza-Osterwiese und ich habe ein kleines, schönes Buch. Und guck mal, da ist ein, was ist da vorne
Robert
drauf?
Robert Gernhardt. Ein Osterhase.
Ja, ein Osterhase, und zwar der Papst als Osterhase. Hm. Es ist die Ostergeschichte von Robert Gernhardt. Und die haben hier versteckt sozusagen im Eat, Read, Sleep Studio die Damen und Herren von Book Crossing. Das ist so ähnlich wie unsere Eat, Read, Sleep Bücherreise. Da werden Bücher einfach ausgelegt, die kann man mitnehmen, lesen, kann dann, wenn man will, anonym sagen, wie man es fand und dann wieder irgendwo auslegen. Eine ganz schöne Sache. Und bei mir ist gelandet Robert Gernhardt, die Ostergeschichte. Da geht es darum, dass ein deutscher Journalist vom Wetzlarer Tageblatt mit seiner katholischen Ehefrau über Ostern nach Rom fährt, so Mitte der 80er. Also sie schleppt ihn da mit hin zu Urbi et Orbi. Mhm. Und nach der Ostermesse, Frau im Hotel, er geht noch einen trinken. Und dann kommt ein Mann in diese Kneipe rein und da stellt sich raus, dieser Mann, das ist der Papst. Johannes Paul II. Inkognito. Der redet und redet und redet und trinkt und trinkt und trinkt und gibt dem Journalisten einen Blick hinter die Kulissen. Und der sagt so, das glaubt mir keiner. Und der Papst, komplett auf Betriebstemperatur, lästert über Ratzinger, sagt, was er wirklich denkt. Und das ist schon, muss man sagen, also ganz schön krass im Ton. Also damals in den 80ern ist man schon sehr hart miteinander umgegangen. Man spürt eine Härte, der Gernhardt, der hielt offenbar nicht viel von der katholischen Kirche, aber witzig im Ton, hart in der Sache, schon eine Abrechnung, aber schön erzählt, tolle Pointe auch, kennst du?
Nein.
Achso, wirklich eine sehr, ich verrate nichts, schöne Pointe, hat 64 Seiten, ist bei Fischer erschienen, 12 Euro, Robert Gernhardt, eine Ostergeschichte.
Spannend. Der Papst hat ja auch mal wirklich im ZDF-Sportstudio angerufen damals, um sich über seinen Lieblingsverein zu beschweren, glaube ich. Also, okay. Es war dem Johannes Paul II. zuzutrauen. Lass doch mal deine Kontakte spielen. Vielleicht können wir ja Franziskus mal als Gast hier einladen. So, ich suche noch mal weiter. Ja? Übrigens, Eierlikör ist nicht meins. Gib mal lieber ein Kirschwasser.
Ach so, ach jetzt Kirschwasser.
Jetzt, wo ich es gegessen habe. Ne? Das sagen sie ja immer. Es schmeckt nicht, darf ich noch was haben.
Ah, hier ist noch was.
Ah!
Und das ist eindeutig eins für mich. Eine literarische Wiederauferstehung, könnte man sagen, passend zu Ostern. Ein Buch eines Nobelpreisträgers, der seit 10 Jahren tot ist, Gabriel Garcia Marquez, Kolumbianer, also bei dir müssen jetzt auch die Glocken klingen. Bekannt für 100 Jahre Einsamkeit und jetzt ist posthum ein Buch erschienen, das er eigentlich vernichtet haben wollte, weil er sagte, damit bin ich nicht glücklich, wir sehen uns im August. Und das erzählt die Geschichte einer Frau, die jedes Jahr ihre tote Mutter, also das Grab ihrer toten Mutter besucht auf einer Insel und dort Blumen hinterlegt und sie hat dabei ein merkwürdiges Verhältnis, sie hat nie verstanden, warum ihre Mutter auf dieser Insel begraben sein möchte. Trotzdem fährt sie pflichtschuldig hin, lässt Mann und Tochter zu Hause und tut ihre Pflicht. Und eines Tages passiert etwas. Sie lernt einen Mann kennen und es entsteht ein One-Night-Stand daraus. Und Sex in Büchern ist ja nicht so meins, da kann man dann schnell drüber wegblättern, aber es ändert etwas in ihrem Leben. Sie verlässt ihren Mann nicht, aber sie macht es zu einer Tradition, diese Freiheit noch einmal spüren zu wollen, diese Wildheit. Also versucht sie jedes Jahr, wenn sie ihre Mutter besucht, wieder einen anderen One-Night-Stand zu haben. Und Spoiler, es geht dann weniger um Sex, es geht dann tatsächlich auch um diese Verzweiflung, diese Suche, diese Unsicherheit, auch diese Frage, warum tue ich das eigentlich? Und das verbindet sich am Ende mit der Geschichte ihrer Mutter auf eine, ja, nahezu wunderbare Art und Weise. Nicht das beste Buch von Garcia Marquez, aber sicher auch nicht das schlechteste. Ich habe das wirklich sehr gern an einem Rutsch durchgelesen.
Ist ja ein sehr dünnes Buch, ich habe es auch gelesen und es ist genauso, wie du sagst, und es ist genau das, von dem du gesprochen hast. Dieser Bogen ist erfüllt und gut erzählt und ich glaube, da war Gabriel Garcia Marquez am Ende seines Lebens einen Tick zu selbstkritisch. Also wie gesagt, es ist jetzt kein Literaturnobelpreismaterial so, aber er muss sich da überhaupt nicht für schämen und ich finde schon, dass das die richtige Entscheidung der Anverwandten gewesen ist, der Nachkommen, dieses Buch zu veröffentlichen, oder was meinst du?
Ich habe lange mit mir gerungen, denn eigentlich steht da ja im Testament, das Buch soll vernichtet werden. Das soll bitte keiner lesen. Aber ganz ehrlich, wenn ich nicht wollen würde, dass meine Nachkommen etwas wirklich lesen oder finden oder etwas damit machen, dann würde ich es doch vernichten. In dem Augenblick, wo er das nicht tut, lässt er zumindest die Tür offen, dass man sagt, naja, so schlecht ist es vielleicht doch nicht, aber ich traue mich nicht, das zu entscheiden, macht doch ihr. Also er lässt da schon so eine Tür offen, dass er sagt, tut es. Oder Kafka, der auch alles vernichtet haben wollte. Dann tust doch. Und wenn es nicht tust, dann dürfen es vielleicht auch die Nachkommen entscheiden, was sie damit machen wollen. Zweitens hat er auch so Tolles geschrieben, dass da auch eine schlecht geschriebene, kürzere Geschichte wirklich nicht mehr dran kratzen kann.
Ja, das war aber auch wohl so, dass er schon beeinträchtigt war von der Krankheit, von der Demenz und er Angst hat, dass sein Urteilsvermögen möglicherweise auch leiden kann. Also das kann ich ja auch nachvollziehen, diesen Impuls. Aber wirklich, dass die Lektüre dieses Buches, finde ich, lohnt. Also ein schöner Marquez, den man gut und schnell an einem Nachmittag lesen kann.
Wir sehen uns im August, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 144 Seiten und kostet 23 Euro als E-Book 1999 in der wirklich tollen deutschen Übersetzung von Dagmar Plötz. Also Kirschwasser war jetzt auch nicht so meins. Daniel, hast du auch was mit Cognac oder vielleicht auch sowas harmloses wie Vollmilch wäre doch
auch mal. Vollmilch habe ich nicht. Ich habe tatsächlich nur so ein Alkohol-Eier-Ding jetzt gekauft. Aber das ist das Letzte. Also wir wollen ja nun auch nicht hier. Also
nein.
Sonst schläfst du hier noch irgendwie.
Nee, das geht ja nicht, denn gerade jetzt brauche ich ja meine volle Aufmerksamkeit.
Das Quiz.
Er ist zwar kein Hühnchen, aber Enten legen ja auch Eier. Donald Duck ist in diesem Frühjahr 90 Jahre alt geworden, ja? Ein kleines Donaldisten-Quiz.
Oh.
Jan, wie lautet denn Donald Ducks zweiter Vorname?
Das habe ich bestimmt mal gewusst, aber im Augenblick habe ich überhaupt gar keine Ahnung.
Ich hätte ein Multiple Choice.
Oh, schön.
Ist es Degenhardt? Ist es Daunenstaat? Oder Fauntleroy?
Okay, Daunenstaat wäre jetzt ja schon die deutsche Übersetzung von Erika Fuchs, müsste es dann ja sein. Mhm. Ne? Fauntleroy ist ja der kleine Lord. Fauntleroy, das glaube ich nicht, dass das damit reinspielt. Also sage ich jetzt einfach mal Degenhardt.
Degenhardt ist es nicht. Es wäre tatsächlich Fauntleroy gewesen. Du hast meine Donald Fauntleroy Duck und du hast meine Zusatzfrage eliminiert, weil ich fragen wollte, mit welcher anderen literarischen Gestalt hat er diesen Namen gemeinsam, nämlich mit dem kleinen Lord. Das Buch hieß ja Little Lord Fauntleroy und das ist wohl, sagt man, eine Walt Disney Hommage an dieses Buch von Frances Hodgson Burnett's The Little Lord Fauntleroy. Ist ja so ein ähnliches Ding. Die arme, buckelige Verwandtschaft, die dann plötzlich irgendwie da auch ist, wie Donald und Dagobert.
So kann man den kleinen Lord auch verstehen. Ja.
In Finnland, ich hätte noch eine zweite Donald Duck-Frage. Donald Duck geht doch ganz gut. In Finnland war Donald Duck mal verboten in den 70er Jahren. Warum?
Weil er keine Hose trägt.
Das stimmt. Und wirklich? Warum noch? Es gibt noch einen zweiten Grund.
Weil Grübel. Ich weiß es
er
nicht.
Er war 40 Jahre lang mit derselben Frau liiert, ohne verheiratet zu sein. Mit Daisy Duck. Das war erkennbar.
Aber Moment. Die geht ja auch dann noch mit Gustav fremd.
Ja, eben. Aber die Finnen kennen da keine Verwandten sozusagen. Ne?
Also, aber es gibt kein einziges lustiges Taschenbuch, wo die beiden etwas Unziemliches tun.
Ist ja keine Erotika. Der heißt übrigens in Finnland Aku Anka, der Donald Duck.
Und mit zweitem Vornamen?
Aku Fontelra Anka. Ah, ich bin mir nicht so sicher.
Genau. Aha. Ja, schön. Schön. Und so im Trend, denn den Preis der Leipziger Buchmesse hat ein Buch über Mickey Maus und Minnie Maus gewonnen.
Ah.
Also passend zur aktuellen Lage. Genau. Sehr schön. Ich habe ein Buch in einem Satz.
Ah.
So. Polnischer König wirft seinen Sohn ins Verlies, um ihn dort von der Herrschaft nur träumen zu lassen.
Polnischer König
wirft seinen Sohn ins Verlies, um ihn dort von der Herrschaft nur träumen zu lassen.
Wie ich kenne, hast du auch
Multiple Choice vorbereitet. Ist es Raymond Chandler, der große Schlaf? Ist es Robert Schneider, Schlafes Bruder?
Aha.
Ist es Pedro Calderón de la Barca, das Leben ein Traum? Oder ist es Leila Slimani, dann schlaf auch du?
Also früher hatten wir ja mal drei. Ne?
Ja, okay, dann streichen wir Schlafes Bruder raus.
Nein, gerade den solltest du nicht schneiden.
Gut, dann streichen wir Leila Slimani raus. Nein, die solltest du nicht. Moment, dann streichen wir.
Also sag's doch mal, Raymond Chandler.
Es ist Raymond Chandler, der große Schlaf. Ja. Es bleibt jetzt nur noch Pedro Calderón de la Barca, das Leben ein Traum. Einer von beiden.
Ein polnischer König schmeißt seinen Sohn ins Verlies und der darf dann von der Macht eben nur träumen.
Genau,
und
jetzt sag nochmal es ist ein Tunnelverlies, falls dir das hilft.
Aha. Und jetzt sag nochmal die Titel der beiden.
Chandler. Der große Schlaf oder Das Leben ein Traum?
Das Leben ein Traum ist fast zu, das klingt zu esoterisch und zu wenig kerkermäßig. Deshalb würde ich sagen, es ist der große Schlaf.
Nein. Der große Schlaf, großer Krimi mit Philipp Marlowe, mit vielen, vielen Morden. Es ist das Leben ein Traum, auch wenn es ein Spanier geschrieben hat. Es ist ein polnischer König mit dem typisch polnischen Namen Basilio.
Aha.
Basilio hat Angst, dass sein Sohn ihn die Macht stehlen könnte und wirft ihn deswegen in ein Verlies. Und dann eines Tages aber holt er ihn raus, lässt ihn für einen Tag König sein und erzählt dann hinterher, das war ein Traum. Das ist alles gar nicht passiert und wirft ihn wieder ins Verlies. Also spannendes Stück, Klassiker der spanischen Literatur. Und ich fand diesen Titel so schön, Das Leben, ein Traum.
Goethe, Faust, Osterspaziergang.
Oh.
Faust ist mit Wagner unterwegs, vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Durch des Frühlings holden belebenden Blick im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich ins raue Berg zurück. Welcher, Jan, dieser Goethe-Sätze steht auch noch drin im Osterspaziergang? Und ich habe jetzt drei.
Gut.
Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Mhm. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Mhm. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
Letzteres.
Oh, das kommt zwar, also aus der Pistole geschossen.
Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Da strömt das ganze Volk heraus. Und das wird ja gerne als so etwas positiv Bewertetes gesehen. Mhm. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Dass man sagt, hier fühle ich mich wohl. Mir geht es beim Lesen immer so, dass ich denke, da macht sich der so richtig lustig. Weil das Volk wird gezeigt, wie es ganz viel sich amüsiert, anstatt ernsthaften Dingen nachzugehen. Das ist so ein bisschen wie, okay, hier lasse ich mal meine niederen Gelüste raus interpretiert. Aber das ist meine Interpretation. Auf jeden Fall, ich bin ziemlich sicher, ich logge ein, das ist dieser Satz.
Und das stimmt auch. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Wahrscheinlich hast du das auch in deinem Weihnachtsbaum vorgetragen.
Nee, ist ja ein Ostergedicht. Unter einem Osterbaum.
Kannst du das auswendig? Konntest du den auswendig?
Bis zu diesem Satz, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
Damit hört sie auch eben auf.
Genau. Was danach im Faust kommt, das weiß ich nicht mehr. Ach, über diese Frage habe ich mich so richtig gefreut. Ich habe das eher nur mal so aus Spaß eingegeben bei Google, ob es sowas gibt. Und dann wurde ich tatsächlich fündig. Also, ich bin ja in Rom, haben wir gesagt, an ganz vielen Reliquien und Heiligen vorbeigelaufen. Für welchen Krimi-Schriftsteller ist ein Heiligsprechungsverfahren eröffnet worden? für welchen Krimi-Schriftsteller, das sogar Papst Franziskus unterstützt.
Und da hast du bestimmt auch Namen.
Da habe ich auch Namen, natürlich. Ist das Gilbert Chesterton, das ist der Erfinder von Pater Brown?
Ja.
Ist das Dan Brown, das ist der mit dem Da Vinci-Code?
Okay, und?
Sebastian Fitzek.
Nein, der Chesterton, das ist ja, der hat doch auch, was hat der Pater Brown und der hat noch ein anderes, hat der nicht auch ein Buch geschrieben, Ketzer, wie war denn das?
Ja, der hat auch eine Biografie über den heiligen Franz, den heiligen Franz von Assisi geschrieben.
Und wie weit ist das schon gediehen? Ist das schon fast?
Nicht sehr weit. Also es gibt immer jedes Jahr im Juli Wallfahrten zu seiner Kirche und dann wartet man auf ein Wunder. Das Wunder steht noch aus. Wobei ganz viele Menschen erzählen, durch das Lesen seiner Krimis hätten Menschen zum Katholizismus gefunden.
Ja, das stimmt. Das war so ein richtiger katholischer Schriftsteller. Mhm. Ja. Und bei Dan Brown, dem würde, glaube ich, auch also aus katholischer Sicht kein Heiligsprechungsverfahren mehr helfen, was der über den Vatikan geschrieben hat. Unglaublich.
Das sind aber die spannenderen Bücher.
Das sind die spannenden Bücher. Ja, der hat so ein, als Verschwörungserzählungen noch cool waren sozusagen, hat der das ganz gut damit Jonglage betrieben, mit dem Geraune und mit den vatikanischen Mauern und so. Das war schon ganz unterhaltsam.
Aber was ich spannend fand, auch Papst Franziskus zitiert immer mal wieder gerne Chesterton. Ah, also das scheint ihm auch persönlich ein Anliegen zu sein.
Literatur mit päpstlichem Segen. Ich weiß nicht genau, ob die Bücher, die hier drin sind, auch päpstlichen Segen bekommen.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
Schick nochmal ein Stoßgebet, Daniel, denn dieses Buch, was wir jetzt ziehen werden, wir beide für die nächste Folge lesen. Das sind Bücher der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste und der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage. Und egal ob 1000 Seiten dicke Fantasy oder 20 Seiten dünnes Lyrik-Manifest, wir lesen es auf jeden Fall.
Walte deines Amtes.
Hast du besondere Wünsche?
Ich habe keine Wünsche. Es ist eine sehr bunte Bestsellerliste diesmal. Mhm.
Die du diesmal zusammengestellt hast. Man erkennt es daran, dass die Zettel deutlich sichtbar aus diesem kleinen Büchlein herauslappen.
Also ich habe kein
Katharina,
großes
wir vermissen
handarbeitliches
Talent. So, ich nehme mal das ganz große hier, okay? Ja. Ganz groß könnte ja auch für ganz dick stehen.
Das steht dann wahrscheinlich für langen Titel und ich konnte nicht so mit der Schere drumherum schneiden. Also wahrscheinlich ein langer Titel.
Es sieht nach Fantasy aus.
Oh,
Dark Sigils oder Sigils, was auch immer, wen das Schicksal betrügt, von Anna Benning oder Anna Benning. Ich sage jetzt schon mal, wenn einer von euch diese ganze Urban Fantasy Saga kennt und sie gelesen hat, schickt uns doch eine kurze Zusammenfassung. Ich wäre sehr dankbar dafür an eatreadsleep@ndr.de. Ja, okay, sagen wir so, wir wissen nichts, aber ganz ehrlich, wir wissen auch, dass es ganz viele tolle Fantasy-Bücher gibt, die wir noch gar nicht gelesen haben. Ich bin also wirklich neugierig, wie das Ganze wird.
464 Seiten,
das
vergleichsweise
ist wenig
dünn.
Für Fantasy.
Genau.
Dann lesen wir doch die ganze Saga, wenn das so dünn ist.
Das hat, glaube ich, mehrere Bände.
Gut,
wir freuen uns.
Wir freuen uns sehr. Lest doch gerne mit. Und schreibt uns eure Eindrücke an.
Habt ein schönes Lese-Ostern. Tolle Feiertage wünschen wir euch. Bis zum nächsten Mal.
Viele schöne Ostereier mit Eierlikör oder ohne.
Und oder ohne.
Oder ohne.
Oder Milch.
Genießt das schöne Wetter. Und schlaf gut. Bis dann. Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
Und wie immer an dieser Stelle haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch, diesmal von den Kollegen und Kolleginnen von Bremen 2, der Kunstzerstörer. Da geht es um die Säureattentate von Hans-Joachim Bohlmann. Das ist ein Mensch, der damals lange vor Fridays for Future Gemälde beworfen hat in den 70er und 80er Jahren, aber eben nicht mit Kartoffelbrei, sondern mit Säure. Und wirklich Werke von Dürer, Cranach, Rembrandt und Klee im Wert von 300 Millionen D-Mark damals zerstört hat. Das Motiv für seine Säureattentate ist bis heute rätselhaft und die Lebensgeschichte Bohlmanns, die ist dramatisch begleitet von tragischen Schicksalsschlägen und gleichzeitig voll unerwarteter Wendungen. Also ein True-Crime-Podcast, der sich auf Spurensuche begibt zwischen Museen, Gerichtssälen und psychiatrischen Kliniken und der ergründet, wie Hans-Joachim Bohlmann zum vielleicht größten Kunstzerstörer aller Zeiten wurde. Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Also noch was Spannendes für die Feiertage.